Willkommen zum Umsetzer-Podcast mit deinem Host Bastian Schmidt. Der Nummer 1 Podcast für Unternehmer, die sich nicht länger selbst aufhalten. Erfolg ist für dich kein Zufall, doch dein volles Potenzial noch ungenutzt. Die unsichtbare Bremse, deine Desktypen. Du spielst das Spiel, aber noch nicht auf deinem Level. Bastian Schmidt hat hunderte Unternehmer transformiert, Millionen Businesses mit aufgebaut und eine Methode entwickelt, die aus gestressten High-Performern unaufhaltsame Umsetzer macht. Hier gibt es keine Ausreden, keine halben Sachen, nur Umsetzung. Du willst dein Business auf der Überholspur und dein Leben in voller Zufriedenheit? Dann hör genau zu. Dein nächstes Level beginnt jetzt.
Jonas Eisert hat mehrere Multimillionen-Businesses aufgebaut und er verrät uns heute Insights über seinen Werdegang. Außerdem haben wir über Mindset, Selbstbild und die entscheidenden Verhaltensweisen geredet, die ihn erfolgreich gemacht haben. Und wie man damit umgeht, wenn man nicht nur ein, sondern mehrere Businesses führt. Hier ist der Podcast mit Jonas Eisert. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Umsetzer-Podcast. Heute mit Jonas Eisert von Loftfilm und mittlerweile auch mehrere Firmen. Ich bin gespannt, heute mal ein bisschen tiefer in deine Persönlichkeit reinzublicken und dich so ein paar Dinge zu fragen, wie so dein Werdegang war. Weil man muss ja sagen, viele, die gerade diesen Weg gehen und sich entscheiden, dann wirklich auch Unternehmer werden zu wollen, die haben manche Sachen nicht so greifbar, wie es wirklich ist. Weil man hat immer so eine Fantasy, so wie man es sich vorstellt, aber wie ist es dann wirklich? Und da will ich heute mal mit Jonas drüber reden, deswegen herzlich willkommen, beziehungsweise danke, dass ich hier sein darf.
Ja. Du herzlich willkommen.
Ja. Genau. Die erste Frage ist, wann war für dich der Punkt, wo du entschieden hast, also ich kenne schon ein bisschen die Backstory, aber vielleicht nochmal kurz für alle, wann war der Punkt für dich, wo du entschieden hast, ich will Unternehmer werden? Also nicht dieses Remote-Ding, sondern wirklich, ich baue mir eine richtige Company auf.
Dass ich Unternehmer werden will, ich glaube, das war schon immer so. Mhm. Ich habe als Kind, ich fand es immer faszinierend, so Geld verdienen und Geld haben und habe immer versucht zu verstehen, wie das funktioniert. Mhm. Und als Kind hast du ja nicht so einen großen Blick, du siehst ja nur die Sachen aus dem Alltag. Und ich habe halt immer gesehen, dass meine Mom, wenn ich mit ihr einkaufen war, die hat halt Sachen genommen und hat dafür bezahlt. Yeah. Da dachte ich, okay, das kann ich auch. Und dann habe ich im Garten von meiner Oma Tomaten abgepflückt von dem Tomatenstrauch, den sie da hatte, und habe mich auf die Straße gesetzt vor das Haus. Geil. Und habe versucht, die zu verkaufen. Mhm. Das Problem war aber, dass blöderweise ich aus einem ganz kleinen Dorf komme, in so einer ganz kleinen Straße, wo halt am Tag ein Auto vorbeifährt. Das heißt, da war jetzt nicht so viel Kundschaft da. Die einzige Person, die vorbeigekommen ist, war meine Oma, weil die wohnt ja im gleichen Haus. Ja. Und dann hab ich ihr ihre eigenen Tomaten verkauft. Und ich habe jetzt kürzlich bei der Oma irgendwie zum 93. Geburtstag habe ich ihr so ein Award machen lassen und da ist so eine Tomate drauf. Nee. Und da steht für meine allererste Kundin. Geil. Also als Kind hatte ich das schon immer, ich fand es immer faszinierend, so wie kann man Geld verdienen. Hm. Ich weiß auch, ich habe meine Mama als Kind gefragt, was muss ich denn beruflich mal machen, um viel Geld zu verdienen? Hm. Und da hat sie gesagt, Arzt oder Anwalt werden, dann wollte ich immer Arzt oder Anwalt werden. Ja. Also ich fand das schon irgendwie faszinierend und so wirklich, dass ich gesagt habe, jetzt so fast forward, dass ich gesagt habe, ich will eine richtig große Firma machen, Nummer 1 werden im Markt, ja, Millionen Umsätze pro Monat machen und so. Das war so 2019. Mhm. Als ich gemerkt habe, Loftfilm läuft gut, das geht in eine gute Richtung, da ist viel Potenzial, geile Kundenergebnisse und wo ich dann mir gedacht habe, okay, da kann was richtig Großes draus werden.
Ja. Also spannende Geschichte mit den Tomaten. Ich habe eine ähnliche Geschichte mit Blumen. Ich habe auch immer die Blumen abgemacht und habe die dann im Dorf verkauft. Ich bin wirklich zu den Häusern gegangen. Deswegen super spannend, dass du da das gleiche Experience hattest. Aber erstmal auch Respekt an deine Oma. Hast anscheinend gute Gene, ja, 93. Und nimm uns mal mit in diesen Moment, wo du wirklich gemerkt hast, okay, da kann was Großes draus werden. Was ist in deinem Kopf passiert? Weil vielleicht können sich viele damit identifizieren, so okay, es läuft langsam, dann hat man aber wieder einen Scheißmonat und so weiter. Es gibt ja immer wieder Hürden und Herausforderungen, da kommen wir später drauf. Aber was ist genau in deinem Kopf passiert? Also gab es diesen Moment, wo du gesagt hast, Das ist es jetzt.
Ja. Also am Anfang habe ich gedacht, dass ich keine Leute fest einstellen will, weil ich dachte, das ist zu viel Verantwortung und ich bin voll smart. Mhm. Ich hole mir nur Freelancer und die Freelancer, die bezahle ich dann pro Projekt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sag ich mal, einen Drehbuchautor Freelancer habe, dann, wenn ich keine Aufträge bekomme, habe ich auch keine Kosten, weil dann hat er nichts zu tun. Ja, und das Gleiche mit Vertrieblern, nur provisionsbasiert, komplett ohne Fixum und so weiter. Ja. Und damals war ich digitaler Nomade. Das heißt, ich bin rumgereist. Ich war in Bali, in Australien, in Spanien, in Vietnam und bin so alle paar Monate umgezogen und habe damals remote gearbeitet. Und habe eigentlich die Firma so auf, also den Großteil meines Teams habe ich nie getroffen damals. Mhm. Die waren alle remote halt. Einige in Deutschland, einige sonst auf der Welt verteilt. Und dann haben wir zum ersten Mal 100.000 Euro im Monat umgesetzt. Das war wirklich ein großer Sprung auch. Also wir sind irgendwie von 50 direkt auf 100 hoch und mit purer Willenskraft einfach nochmal alles. Ich weiß noch, ich war dann in Bali abends am Pool hoch und runter gelaufen und noch, wen können wir noch anrufen, und, irgendwie das zu schaffen. Und dann habe ich das irgendwie noch durchgeboxt. Jemand, der für mich die Filme dann umgesetzt hat, also der in der Produktion praktisch als Freelancer gearbeitet hat, hat gesagt, Jonas, du musst aufhören, Filme zu verkaufen. Wir haben die Kapazität nicht. Wir können nicht noch mehr Kunden annehmen. Ich sagte, ja, da kümmern wir uns nächsten Monat drum. Jetzt wird er erstmal verkauft. So. Ja. Und dann haben wir das geschafft. Und dann haben wir im Prinzip am nächsten Tag die Erz abgedreht, weil wir gesagt haben, wir müssen ja auch den Kunden geile Ergebnisse liefern. Und wir können jetzt nicht einfach nur verkaufen, ohne dann ohne zu liefern. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, das ist einfach mit diesem System, digitale Nomade, nur Freelancer, alle in verschiedenen Zeitzonen, das funktioniert nicht, dafür ist es zu groß geworden. Und dann habe ich den Reisepass an den Nagel gehängt, bin zurück nach Deutschland, habe mir ein Büro gemietet, habe dann den Felix, der war damals Freelancer, dann als ersten festen Mitarbeiter eingestellt.
Ja.
Und das ist auch eine witzige Geschichte. Der Felix wollte nämlich auch auf Weltreise gehen, hat in München seine Wohnung abgegeben, hat alle seine Möbel verkauft und da habe ich gesagt, ja, Felix, ich will, dass du zurück nach Deutschland kommst. Ja, und wie weit bist du denn gekommen mit deiner Weltreise? Er sagt, ich bin gerade in Budapest. Also so weit war er noch nicht weg.
Ja.
Er sagt, komm zurück, ich will das richtig groß machen. Wir werden die Nummer 1 Erklärvideoagentur und ich will, dass du das mit mir machst, weil geiler Typ und super, einfach ein richtig smarter, hart arbeitender Typ, dem ich einfach blind vertraut habe und gesagt habe, ich brauche dich. So. Mhm. Und dann hat Felix gesagt, Jonas, pass auf, folgender Deal, ich mache 6 Monate Weltreise und dann komme ich zurück. Er sagt, nee, in 6 Monaten ist diese Firma ganz woanders, da kannst du nicht mehr einsteigen. So, jetzt ist der Zeitpunkt.
Ja.
Und dann haben wir halt einen Kompromiss gemacht. Ich habe Einwand behandelt bei ihm. Ja. Und dann haben wir einen Kompromiss gemacht, gesagt, 1 Monat hast du.
Ja.
Und dann hat er es so gemacht, ist auch 1 Monat gereist, ist zurück nach München gekommen. Mhm. Und dann haben wir losgelegt.
Geil. Also quasi die Entscheidung, wo du dich dann dafür entschieden hast und dann ging es auch direkt richtig los. Und dann hast du sofort Mitarbeiter gefunden, eingestellt und Büro geholt. Nimm uns mal so ein bisschen mit.
Also den Felix, der war die Mitarbeiter Nummer 1. Mhm. Dann habe ich, ich glaube, noch 4 andere Leute oder so eingestellt, nach und nach in den nächsten Monaten. Vielleicht 5, 6. Die eine Hälfte davon direkt wieder rausgehauen, weil wir überhaupt gar keine Ahnung hatten, wie man richtig Mitarbeiter einstellt und wonach man schaut. Und wir halt alle Red Flags einfach gekonnt ignoriert haben im Bewerbungsgespräch, weil wir hatten ja keine Ahnung.
Ja.
Und die andere Hälfte sind heute noch da. Also der Mathieu, den du auch kennst, der bei uns das Strategieteam mit aufgebaut hat, der ist seit Anfang an dabei gewesen. Der Vincent, der heute unsere Produktion leitet, sowohl bei Luftfilm wie auch bei Landeseiten, ist ziemlich von Anfang an mit dabei gewesen. Also einige Leute der ersten Stunde.
Das ist geil, dass du auch so ein Team hast, die quasi wirklich von der ersten Stunde aus mit dabei bleiben.
Ja.
Was hast du da für ein Rezept zu? Ich meine, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, aber ich denke, das ist nochmal ganz interessant, jetzt mitzunehmen. Die Firma war bei 100.000 Euro im Monat circa.
1 Monat. Also es war der eine Monat, wo wir das geschafft haben. Das war jetzt nicht das konstante Level.
Okay. Aber du hast dich dann entschieden dafür und dann wusstest du, okay, wenn es einmal möglich ist, dann ist es auch immer wieder möglich. Und dann hast du quasi...
Zumal ich ja gewusst habe, wir haben ja Werbung geschaltet, damit Menschen uns sehen, auf die Seite kommen und eine Anfrage stellen. Und ich wusste, immer wenn ich so viel Geld ausgebe, kriege ich hinten so viel Kunden.
Ja.
Und das ist ja das Schöne auch an bezahlter Werbung oder an so einem Fließband, wenn du das einmal aufgebaut hast, dass es wie so ein Wasserhahn ist. Du kannst aufdrehen und es kommt mehr. Und wenn du dann sagst, jetzt sind wir voll, drehst du wieder zu.
Ja.
So, das ist ja der ideale Fall.
Ja.
Und Das ist ja auch der Grund, das ist ja genau das, was wir unseren Kunden auch zeigen, wie es funktioniert. Ja, die machen Loftfilm und dann zeigen wir denen, wie sie den einsetzen, um so ein Fließband aufzubauen.
Wir können gerne gleich nochmal genauer auf die einzelnen Unternehmungen von dir eingehen. Der Punkt ist, du hast dann quasi die Sicherheit dadurch, dass du gesagt hast, ey, ich kann ja den Wasserhahn mal wieder aufdrehen?
Zumindest habe ich dran geglaubt. Ja. Also Sicherheit gibt es natürlich nie. Ja. Und man macht oft Dinge, wo man nicht weiß, ob sie klappen oder nicht. Aber ich sage immer, wenn du 5 Sachen versuchst und 2 davon richtig einschlagen, ist es nicht schlimm, wenn die anderen 3 kompletter Flop sind. Ja, man muss halt Dinge einfach probieren, um ab und zu mal einen Volltreffer zu landen.
Also ich finde das spannend, ja. Also die meisten großen Persönlichkeiten, auch im Sport oder Stars und so weiter, die haben alle erst an etwas geglaubt, bevor es dann Realität wurde.
Ich meine, wir haben 2019 gesagt, wir werden die Nummer 1 Erklärvideoagentur der Welt. Wir machen 1 Million Euro im Monat. Und wir Loftfilm wird ein Synonym für Erklärfilme. Ja. Das waren so 3 Dinge, die wir uns aufgeschrieben haben.
Checkmark.
2019 waren wir zu dritt. Keiner hat uns gekannt, also komplett größtenwahnsinnig. Ja. Keiner hat uns gekannt. Und aber wir haben daran geglaubt und ich weiß noch, wir hatten so ein Meeting, wo ich gesagt habe, der andere Vertriebler, der war in Korea, wie gesagt, der war da all over the place. Und den habe ich auch. Ich habe dem, du kommst jetzt nach München, wir machen das richtig geil, let's go. Und das war halt so, die haben alle dran geglaubt, weil ich dran geglaubt habe. Und ich habe die mit ins Boot geholt und habe gesagt, wir machen das zusammen. Und deine Frage, die du gerade gestellt hast, was ist das Geheimrezept, dass Leute lange dabei bleiben und so. Ich glaube, also dieses Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis sollte nicht so sein, hier ist der Chef und du arbeitest für mich und ich zahle dich dafür, dass du arbeitest und hier ist der Angestellte, ja, du buckelst halt und musst machen, was ich sage, sondern das ist eine Partnerschaft. Ja. Und du musst, wenn du einen hohen Anspruch hast an dein Team, und wir haben einen sehr hohen Anspruch, also wir stellen weniger als 1% aller Bewerber ein und es ist schon auch hart, hier zu arbeiten. Ja? Aber gleichzeitig bieten wir auch so einen geilen Arbeitsplatz. Und das ist ein Geben und Nehmen. Wir erwarten viel von dir, aber dafür geben wir dir auch viel. Ja? Ja. Sei es geile Partys, die wir machen, firmenintern oder Reisen, die wir machen. Sei es einfach, dass du die Verantwortung übernehmen darfst. Sei es die Schulung und den ganzen Input, den du bekommst. Sei es, dass du halt schnell dein eigenes Team aufbauen kannst und so weiter und so weiter. Also all diese Dinge, die du halt vielleicht im Konzern nicht bekommen kannst.
Und also ich finde das auch immer hier, also wenn ich mal gerade so ein bisschen Kontext geben kann, ich finde es immer cool, hier zu sein, dein Team kennenzulernen und so. Das sind auch alles wirklich coole Leute, so, wo du denkst, ihr harmoniert halt sehr gut.
Ja, wir haben den Bali-Test bei uns. Das heißt, also 2019, als wir da zum ersten Mal, also dann haben wir zum ersten Mal 250.000 gemacht. Das war relativ schnell eigentlich von 100. Dann haben wir erstmal das ausgeschaltet, Felix geholt, ein bisschen Strukturen gebaut und dann haben wir wieder aufgedreht. Ja. Und dann haben wir relativ schnell 250.000 zum ersten Mal in einem Monat gemacht. Und da waren wir halt so, wow, wir sind die Größten. Ja, richtig geil. Und lass uns mal zusammen nach Bali fliegen. So. Ja. Und da waren wir zu 5 damals. Ja. Und sind nach Bali geflogen und damals haben wir gesagt, wir sollten uns das angewöhnen, weil das so geil ist, so als geile Crew. Ja, wir arbeiten zusammen, aber haben auch Spaß zusammen, dass wir gesagt haben, jeden, den wir jemals einstellen, der sollte von der Persönlichkeit so sein, dass wir den hier in diesem Bali-Trip mitgenommen hätten.
Ja.
Und das ist der Bali-Test, das heißt, jeder Teamleiter kennt das. Im Bewerbungsgespräch muss der praktisch sich überlegen, könnte ich mir vorstellen, eine Woche mit dieser Person in Bali zu verbringen oder wird mir die auf die Nerven gehen?
Das ist ein guter Test, weil es halt mehr als einfach nur Lebenslauf ist, mehr als Persönlichkeitstyp ist, sondern viel auch aufs Bauchgefühl gehört wird. Ne? Passt diese Person zu uns?
Ja.
Du hast eben gesagt, als dann die Leute gekommen sind, Felix und die anderen, hast du erstmal Strukturen aufgebaut. Ja. Was heißt das konkret? Was für Strukturen? Ja.
Strukturen heißt im Prinzip, dass du ein System aufbaust, das replizierbar ist, das wie so ein Fließband funktioniert, wo immer wieder der exakt gleiche Handgriff in der exakt gleichen Reihenfolge gemacht wird. Du kannst dir das ein bisschen vorstellen wie so ein Wenn-Dann-System. Ja. Eigentlich wie so ein Entwickler, der so einen Code schreibt. Ja. Ja, der sagt, wenn das passiert, dann macht jetzt die App das. Wenn das passiert, passiert das. So. Ja. Und so ist im Prinzip das ganze Fulfillment aufgebaut, damit der Kunde eine gleichbleibende Qualität bekommt. Viele sagen, Fließband ist was Schlechtes, ja, Fließbandarbeit, aber alles, was eine bestimmte Qualität hat und in Masse produziert wird, kommt vom Fließband. Jedes Handy, jedes Auto, das Mikrofon kommt vom Fließband, ja, alles. Ja. Und Ein Fließband, die meisten denken halt bei Agenturdienstleistungen jetzt nicht an Fließband, weil sie denken, da sitzen dann Leute und die machen irgendwie so kreatives Brainstorming und sind irgendwie so an der Pinnwand und keine Ahnung, malen dann irgendwie Ideen drauf. Ja. Aber eigentlich, schau mal, wenn du bist ja auch Loftfilmkunde, und wenn du jetzt zu Loftfilm kommst und so einen Loftfilm machst, dann willst du eigentlich nicht, dass wir was komplett Kreatives, Verrücktes machen, sondern du willst eigentlich nur einen Film haben, der genauso gut ist und genauso gut Ergebnis liefert, wie alle Filme, die wir vorher produziert haben.
Ja.
Und das gewährleisten wir, indem wir praktisch deinen Film genauso nach dem gleichen System und nach den gleichen Schritten produzieren wie jeden anderen.
Mhm.
Und das machen wir mit allem. Also jeder Handgriff bei uns ist, wir haben jetzt ein großes Event, Kunden-Event, den Off-Film Day. Und wir haben eine Checkliste, die ist halt irgendwie, keine Ahnung, 30 Seiten lang. Und das jedes Ding ist definiert. Wo steht welches Roll-Up? Und wann muss wo ein Glas Wasser hingetragen werden? Wer wird wo abgeholt? Wo wird was aufgebaut? Ja? Also zum Beispiel unser Messestand. Jeder Handgriff ist wie so eine IKEA-Anleitung im Prinzip. Ja? Also alles ist so standardisiert, dass, wenn wir es einmal rausgefunden haben, wie es geht, dass wir es nie wieder falsch machen.
Ja.
Und wenn wir was falsch machen, weil mal was schief geht und das passiert andauernd,
korrigieren.
Genau, dann ändern wir den Prozess und wir wissen, ab sofort gibt es hier einen neuen Handgriff. Das heißt, es kann nie wieder falsch sein, weil wir haben einen Handgriff eingebaut, der das verhindert oder vermeidet.
Das ist cool. Das heißt, am Anfang hast du dann wahrscheinlich einfach erstmal diesen grundlegenden Fulfillment-Prozess gebaut.
Ja.
Ne? Strukturen geschaffen, einfach was grundlegend überhaupt stattfindet.
Unser erster Kurs war, glaube ich, so 15 Videos, internes Training.
Ja.
So führst du einen Kickoff mit dem Kunden.
Ja.
Achte beim Drehbuchschreiben darauf. So beauftragst du einen Voice-Over-Artist, ja, damit er den. So, das war so ganz simpel. Mittlerweile haben wir über 6200 interne Schulungsvideos.
Ja.
Natürlich muss nicht jeder Mitarbeiter jedes Video sehen, sondern immer nur die für dich relevant sind. Aber 6200 Videos, die alles erklären, was wir wie machen.
Das sind schon brutale Assets, die du dann aufgebaut hast mit der Zeit.
Schau, du musst mal Folgendes überlegen. Der Grund oder Fortschritt, technologischer Fortschritt, Wissenschaft, funktioniert ja im Prinzip so. Du gehst erstmal auf die Schule, dann gehst du auf die Uni und lernst alles, was Leute rausgefunden haben, die vor dir waren. So. Und dann fängst du an, darauf weiter zu forschen oder darauf aufzubauen. Wenn jetzt jemand, sagen wir mal, einen Automotor weiterentwickelt, der muss ja nicht erstmal sich ausdenken, wie ein Motor grundsätzlich funktioniert.
Ja.
Das lernt er vorher. Und der Fortschritt kommt daher, dass jeder oder Wissenschaftler, Ingenieure und so weiter einfach nochmal auf dem aktuellen Stand den ein bisschen weiter optimieren.
Ja, richtig.
Und so ist bei uns auch. Ja, nur du gehst halt nicht zur Uni, sondern du schaust erstmal alles an, was wir schon gefigured haben. Und dann, sobald du das alles verstanden hast, jetzt fangen wir an, da weiter zu verbessern und da weiter zu optimieren.
Und kann man sich das so vorstellen, also klar, es gibt ein Intranet, es gibt Schulungsvideos und kann man sich das dann so vorstellen, dass es einfach Checklisten im Google-Format gibt, also für alle, die das jetzt nicht wissen, dass man da auch immer korrigieren kann, dass du dann auch sagst, okay, wenn jetzt was verbessert wird, dass es dann auch immer wieder fix genauso ist und nicht irgendwie, oh, der eine hat einen alten Prozess oder...
Genau, also es gibt Schulungsvideos, die sind super modular aufgebaut. Das heißt, Videos sind so kurz, wie es geht, damit, wenn sich eine Sache ändert, man nicht den ganzen Kurs neu drehen muss, sondern nur dieses eine Video. Dann gibt es halt manchmal Checklisten oder sowas, die angehängt sind. Es gibt auch Videos, wo es heißt, druck dir das jetzt aus, hängst dir auf und ab sofort nutzt diese Liste oder so. Und das heißt, es gibt Checklisten, es gibt Schulungsvideos und es gibt natürlich auch einen Prozess dafür, dass, wenn ein Video ausgetauscht wird, der gewährleistet, dass es dann gesehen wird.
Ja, also, Prozess für den Prozess.
Genau, sozusagen. Es gibt einen Prozess, wie man Prozesse baut, es gibt für alles. Also unsere Führungskräfte kriegen eine Schulung, wie man richtig, eine richtig gute Führungskraft ist und so weiter.
Ja, das ist richtig geil. So, jetzt auf diesem Weg, jetzt sind wir ja in der Range gerade 100 bis 250k, wo du eben so zumindest mal dann diesen 250k-Monat gehittet hast. Wir machen das einfach der Einfachheit halber von dem Monatsumsatz abhängig.
Ja. Was war denn ist ja auch ein Signal für Erfolg. Also,
richtig,
ich meine, unternehmerischer Erfolg lässt sich zum großen Teil messen durch
Cash.
Zum anderen natürlich auch Kundenzufriedenheit und so, klar.
Ja.
Das Geld ist nicht alles, aber es ist ein sehr, sehr guter Indikator.
Ja, genau. Ich meine, da kann man ja auch gut eine Größe von einem Unternehmen her abschätzen.
Ja.
Was waren denn so von 100 bis 250? Ich meine, du musst ja irgendwie alles mehr machen. So, ne? Du brauchst Vertrieb, du brauchst Marketing, du musst den Hahn aufdrehen, du musst deine Prozesse weiterbauen, du musst Mitarbeiter einstellen, führen, binden. Diese ganzen Themen, gab es da?
Ja.
Also, wie hast du das gehandelt? Einfach mal so eine offene Frage am Anfang.
Also von meistens ist es so, du hast so einen Peak-Monat, wo du halt auf so ein neues Level kommst, zum ersten Mal 100k, geil. Ja. Und danach fällt es immer erstmal ab.
Ja.
Weil du halt in der Regel auch in diesem Monat halt dann alles reinwirfst, alles darauf fokussierst, wenn du merkst, so, oh, das könnte der krasse Monat werden. Und dann halt Prozesse nachziehen musst.
Ja.
Ja, du merkst, ey, wir haben das jetzt einmal gemacht, aber wir können das gar nicht regelmäßig machen, da haben wir die Kappa gar nicht dafür.
Ja.
Bei 250 war es auch so, einmal Peak, dann runter.
Ja.
Bei 500 war es auch so. Jedes Mal, du schaffst es einmal und du schaffst es immer in dem zum ersten Mal, wenn einfach alle Sterne günstig stehen.
Mhm.
Ja, das ist einfach genau der Monat, wo halt nicht viele Termine ausfallen, weil die Leute krank sind.
Ja.
Genau der Monat, wo halt einfach die Ads besonders gut laufen. Ja, genau der Monat, wo halt, keine Ahnung, der Kunde dann sagt, ey, ich mach direkt ein Paket und nehme direkt 3 Filme. Und dann alles kommt zusammen und wenn alles läuft, hast du diesen Peak geschafft.
Ja. So.
Und dann baust du nach und nach die Prozesse, sodass du das irgendwann standardmäßig schaffst.
Mhm.
Ja, auch wenn es jetzt mal ein schlechter Monat ist, Sachen schief gehen, schaffst du es trotzdem, weil du halt hier und hier und hier und hier dich weiterentwickelt hast.
Mhm.
So. Genau. Wie kommt man dahin? Von 100 auf 250k war es viel einfach mehr Adspend ausgeben.
Mhm.
Also mehr Sichtbarkeit, mehr Bekanntheit bekommen, mehr Anfragen bekommen.
Weißt du, wie viele Adspend ihr hattet um den Dreh?
Könnte ich nachschauen, aber
Bipapo, 20, 30.
Wahrscheinlich. Also ich würde mal sagen, ungefähr 1:8 bis 1:10 Adspend zu gesamten Umsatz.
Mhm.
Das bedeutet, wahrscheinlich hatten wir so 20k oder so bis 30k, irgendwie sowas.
Okay, cool. Und
pro Monat, ja.
Zwei Punkte dazu. Du hast gesagt, okay, wenn man diesen Peak-Monat erreicht hat, dann schaut man sich an, was ist dafür notwendig und zieht es nach.
Im besten Fall natürlich schon vorher, ne? Also als wir gesagt haben, wir wollen 1 Million im Monat machen, waren wir ganz, 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 ganz weit weg davon.
Ja.
Aber haben uns schon überlegt, okay, wie viele Filme wären das?
Mhm.
Wie viele Beratungsgespräche bräuchten wir dafür,
mhm.
ja? Wenn man die und die Abschluss Quote zugrunde liegt.
Ja.
Das heißt, wie viele Anfragen bräuchten wir dafür?
Mhm.
Das heißt, wie viel Ad-Budget bräuchten wir dafür?
Mhm.
Wie viele Drehbuchautoren brauchen wir dann im Hintergrund, um auch so viele Kunden zu bedienen?
Mhm.
Wie viele Leute brauchen wir hier, hier und hier? Also praktisch ja, ausgerechnet.
Mhm.
Und du hast dann so eine Zielstruktur, wo du sagst, da wollen wir hin.
Ja, dann Reverse Engineering.
Genau. Und der Vorteil davon, sich sehr große Ziele zu setzen, ist halt, dass du erkennst, wo sind die aktuellen Bruchstellen.
Mhm.
Wenn ich jetzt sage, ey, ich will 10 Millionen pro Monat machen, dann könnte ich zwar sagen, okay, ich brauche 10-mal mehr Adspend, 10-mal mehr Vertriebler, 10-mal mehr Drehbuchautoren, aber das funktioniert ja nicht, weil zum Beispiel in das Büro passen gar nicht so viele Leute.
Mhm.
So, das wäre schon mal eine Bruchstelle. Ja? Ich kann gar nicht weiter wachsen, als wie viele Leute hier ins Büro passen.
Ja.
Oder ich kann zwar 10-mal mehr Adspend ausgeben, aber irgendwann bringt das auch nicht mehr. Also wir haben aktuell schon 6-stelligen Adspend pro Monat.
Echt, ja?
Ja, wenn ich jetzt 10-mal, naja, wir machen ja auch über 1 Million im Monat an Umsatz, also es ist immer noch 1:10 oder 1:8 oder so. Aber wenn ich jetzt sage, ich will 10-mal mehr ausgeben, ich kann nicht in so einem kleinen Markt wie Deutschland oder DACH auf so eine kleine Zielgruppe wie nur Unternehmer 1 Million im Monat effizient ausgehen. Das geht gar nicht.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will 10-mal größer werden, muss ich denken, okay, was kann ich tun? Weil einfach mehr Adspend ausgeben ist nicht die Lösung. Also das ist eine Bruchstelle. Ich kann vielleicht 1,5-mal so groß werden mit diesem Weg. Aber wenn ich 10-mal größer werden will, muss ich ganz anders denken.
Lass uns da gleich noch weiter drauf eingehen, weil ich glaube, das war ja dann auch der Punkt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wo du gesagt hast, hey, wir nehmen noch weitere Offer dazu. Ne?
Der kam erst viel später.
Okay, lass uns gleich drauf eingehen.
Ja.
Was mich gerade noch interessiert ist, du hast eben ja gesagt, diese Strukturen nachzuziehen und irgendwann hast du mit der Zeit gemerkt oder bei dem Millionenmonat hast du gemerkt, okay, ich kann auch vordenken. Was hast du denn konkret gemacht, um diese Sachen nachzuziehen? Und hattest du dabei das Gefühl, dann teilweise auch mal überfordert zu sein oder all over the place zu sein? Wie war das so für dich?
Das Ziel ist eigentlich, dass du als Unternehmer immer so ganz knapp davor bist, überfordert zu sein.
Mhm.
Weil du levelst ja die ganze Zeit, im besten Fall ja, kommst du auf ein höheres Level und das empfindest du dann als einfach. Als wir zum ersten Mal 100k im Monat gemacht haben, war krass, hardcore. Ja?
Ja.
Heute ist halt 100k am Tag, oh nice, ja cool. So. Und Dementsprechend, oder sagen wir mal ein Event. Unser erstes Event, was wir gemacht haben, war mit 80 Teilnehmern. Und das war für uns damals hardcore, weil wir hatten keine Ahnung, wie man ein Event macht. Wir hatten keine Ahnung, wie das funktioniert, wie man eine Bühne aufbaut, wie man eine Location sucht, wie man Einladungen macht. Keine Ahnung. Ja. Das heißt, das war schon an der Grenze von dem, wo wir irgendwie in der Lage waren. Jetzt machen wir Events mit 1000 Teilnehmern. Jetzt ist das an der Grenze, ja, wo es gerade irgendwie machbar ist.
Ja.
Wenn ich jetzt sag, wenn du jetzt sagst, organisieren ein Event mit 80 Teilnehmern, easy peasy. Ja, überhaupt kein Aufwand. So. Aber heute machen wir 1000, vielleicht machen wir irgendwann 5000. Das wäre jetzt vielleicht schon ein Level zu weit aktuell, weil da haben wir noch keine Routine und keine Erfahrung. Das heißt, du schaust eigentlich immer, dass du so knapp unter der Grenze bist von dem, was du gerade noch mit viel Mühe und viel Energie hinbekommst. Wenn du es dann einmal gemacht hast oder zweimal gemacht hast, kostet dich das nicht mehr so viel Energie und Mühe.
Ja.
Weil du baust die Prozesse, du stellst die Leute dafür ein, du lernst dazu. Und dann ist es halt so, okay, das ist jetzt einfach, also muss ich mich zwingen, es wieder schwieriger zu machen für mich. Also mich wieder so aus meiner Komfortzone rausprügeln und wieder so gerade dahin, wo es gerade noch machbar ist.
Ja.
Und wenn du das die ganze Zeit machst, dann musst du ja wachsen.
Und wie prügelst du dich aus der Komfortzone raus?
Das ist eine gute Frage, die ich oft gestellt bekomme. Und wir machen ja auch einen Podcast auf meinem Kanal, wo ich auch viele coole Unternehmer interview. Und die Frage werde ich dir nämlich auch stellen, weil mich interessiert deine Antwort als Mindset-Coach dazu.
Ja.
Weil ich werde das oft gefragt, so wie motiviert man sich? Und meine Antwort ist halt einfach immer, keine Ahnung. Also
ja, die Frage,
mach einfach. Warum nicht? Weißt du, so jemand... Ich kann jemanden, wie willst du einem Blinden erklären, was die Farbe Rot ist? Weißt du? Wenn jemand einfach sagt, oh, ich bin nicht motiviert, ich habe da keine Lust dazu zu wachsen, ich habe keine Lust dazu größer zu werden, ich habe keine Lust dazu mehr dazu zu lernen. Ich kann dir das nicht erklären, wo das herkommt. Ich habe einfach Bock dazu, Sachen immer besser zu machen, immer geiler zu machen und dazu zu lernen und größer zu werden und einfach... den Status, den wir gestern oder vorgestern oder letztes Jahr hatten, den einfach zu schlagen. So. Und wenn du das nicht von dir aus hast, es fällt mir schwer, das dir beizubringen.
Ja. Nee, ich finde das gut. Ich finde das ja auch beeindruckend. Also auch, was du aufgebaut hast, finde ich extrem krass, so auch in der Zeit. Ich weiß nicht, ob du dir da auch mal Zeit nimmst, da stolz drauf zu sein.
Ja, also meine Philosophie so ist dankbar, aber hungrig.
Ja,
das heißt, ich bin dankbar dafür, was ich habe. Ich weiß es zu schätzen. Ja, auch, dass ich gesund bin, dass es mir gut geht, dass wir Erfolg haben, dass ich ein geiles Team habe. So, da bin ich extrem dankbar dafür. Gleichzeitig heißt es aber nicht, dass ich mich darauf ausruhen will, weil es geht immer noch geiler.
Ja, klar. Also ich finde das geil, dass du den Drive da hast. Du hast gerade ein gutes Beispiel genannt, wie soll man einem Blinden beibringen, die Farbe Rot zu erklären. Ne? Aber du wirst ja trotzdem irgendwie einen Antrieb haben dazu, du sagst, hey, noch geiler zu machen. Ja. Ne? Wie prügelst du, also weil klar, wie motiviert man sich? Ja? Jeder hat andere Motivationsmuster, jeder hat andere Mentalitäten, jeder hat andere dysfunktionale innere Saboteure, die ihn aufhalten. Was geht in deinem Kopf ab? Das will ich wissen. Wie prügelst du dich? Wie prügelt ein Jonas Eisert sich aus der Komfortzone raus? Ja. Ich finde es spannend, um noch ein bisschen Kontext zu geben, ich finde es spannend, dass du sagst, rausprügeln. Ich weiß nicht, ob das jetzt bewusst war von dir. Aber jemand, der mit sich selbst sehr hart ins Gericht geht, nicht im Sinne von, oh, ich bin so scheiße und ich bin... Das meine ich nicht, das glaube ich vielleicht nicht. Aber was sind die Gedanken in deinem Kopf?
Okay. Das ist natürlich viel. Ich versuche mal so, das in Scheibchen zu beantworten. Gerne. Also das Erste, weil du gerade gesagt hast, ich bin so scheiße, ich weiß, es gibt so Selbstzweifler.
Ja, ja.
Ich bin das genaue Gegenteil.
Sehr gut.
Und ich weiß, dass man das leicht mit Arroganz oder als arrogant sehen kann. Ich glaube, es ist aber viel gesünder zu sagen, ich bin ein geiler Typ, ich glaube an mich, ich kriege das hin, weil dein Selbstbild wird zur Realität.
100%.
Das, was du denkst, von dir ist, wie du dich verhältst.
Das ist die stärkste Kraft der Menschen überhaupt.
Und genau, und wie du dich verhältst, ist, was für Ergebnisse du bekommst. Cool. Beispiel.
Ja.
Wenn du sagst, ich bin einfach ein Typ, der Gym durchzieht. Ich mache das einfach. Ja, wenn Gym ansteht, ich sehe mich als so ein Typ, der sich aufraffen kann und der das macht. So, jetzt ist irgendwie Montagabend, du hast schon 11 Stunden gearbeitet und denkst dir, oh, gehe ich jetzt nochmal ins Gym oder nicht? Wenn du das Selbstbild hast, yo, ich bin so ein Typ, der das macht, dann wirst du es auch tun.
Richtig.
Also kriegst du einen großen Bizeps.
Ja.
So. Das heißt, also erstmal so ein gesundes Selbstvertrauen und dich einfach als Gewinner zu sehen. Ich glaube, das ist das Erste.
Richtig.
Das Zweite ist auch diese Disziplin zu sagen, wenn du dich auf was committest, dann ziehst du es auch durch. Weil was ist die Alternative? Also Es ist ja nicht so, dass du jeden Morgen aufstehst und dich fragst, soll ich heute wieder arbeiten gehen oder heute nicht? Ja. Ja, oder weißt du, wenn du ins Gym gehst und sagst, du machst jetzt dein erstes Set, so, das ist jetzt fertig.
Ja.
Dann ist ja gar keine Überlegung, ob du ein zweites machst, weil du weißt, du machst immer 3 oder 4 Sets am Stück und es bringt ja auch nichts, weißt du, eine Übung zu machen, wieder heimzugehen. Jetzt bist du eh da.
Richtig.
Jetzt kannst du es auch, jetzt machst du es eh, weißt du, es gibt einfach keine, keine Alternative mehr. Und bei mir ist halt so, so ein Stück weit, ich mache das eh. Also es ist.
Schon in Fleisch und Blut übergegangen.
Ja, es ist jetzt keine Frage, ob ich heute sage, ich gebe heute wieder Gas, sondern das bin einfach ich. Also es ist ja auch ein Lifestyle, ja.
Ja.
So ein Business aufzubauen, da muss man schon Bock dazu haben, weil man macht auch viele Abstriche. Und dass ich mal halt 12, 13, 14 Stunden arbeite, ja, ich stehe morgens auf, liege im Bett und beantworte schon Nachrichten. Und dann bin ich halt bis um 9 hier, dann gehe ich ins Gym und danach gehe ich wieder an den Computer, so Tage gibt's. Ja, und da muss man schon Bock dazu haben.
Ja, 100%.
So. Und dann... Und dann ist es, glaube ich, auch so ein bisschen die Frage, was ist denn die Alternative? Also, weil irgendwas musst du ja eh machen.
Naja.
Also klar, man stellt sich auch vor, so wenn ich nicht arbeiten müsste, könnte ich den ganzen Tag chillen. Aber das machst du ja faktisch nicht dauerhaft.
Nee. Irgendwas, todeslangweilig.
Irgendwas musst du ja machen.
Ja.
Ich meine, wenigstens Netflix gucken den ganzen Tag, aber ich glaube, es wird ja auch relativ schnell langweilig. So. Also irgendwas musst du tun. Und wenn du eh irgendwas tun musst,
dann
kannst du es ja auch gleich geil machen, weil du machst es ja eh, dann machst du auch gleich so gut, wie es irgendwie geht. Es spricht ja nichts dagegen. Es tut mir nicht körperlich weh, zu sagen, ich gebe Vollgas.
Ja. Und würdest du sagen, diese Einstellung, also wenn du jetzt den Jonas von davor anschaust, das ist immer also schon da gewesen?
Ja, das war schon immer so.
Und also, ist es stärker geworden? Also ist es wie so ein Schneeball, so ein Momentum, was weiter sich aufgebauscht hat und größer geworden ist, umso größer du geworden bist?
Würde ich nicht sagen. Natürlich, wenn du merkst, was funktioniert, macht es natürlich auch mehr Spaß.
Ja.
Ne? Wenn du eine Ad schaltest und die bringt direkt Ergebnisse, dann bist du halt, oh geil, Ads sind voll geil, ich mache jetzt mehr davon.
Ja.
Das ist ja klar, wenn so ein Event ein Hit wird und alle Leute kommen und sagen, voll das geile Event, hat sich richtig gelohnt, klar machst du dann direkt ein nächstes. Also München Marketing-Kongress zum Beispiel haben wir letztes Jahr noch nicht entschieden gehabt, dass wir den dieses Jahr auch wieder machen.
Ja.
Wir haben gesagt, wir machen den jetzt zum zweiten Mal und wir gucken mal.
Ja.
Und das war natürlich so überwältigend von dem Feedback und von die, was die Leute, die gesagt haben, so ein geiles Event, das beste Event des Jahres, und die Aussteller haben direkt alle gesagt, ey, wir wollen nächstes Jahr wieder ausstellen. Und dann war es so, natürlich machen wir es wieder, weil
es
macht Spaß und ja, das ist natürlich geil. So. Also klar kriegst du so ein Momentum, wenn Dinge funktionieren, aber das, ich sag mal, wenn sie nicht funktionieren, ist ja nicht die Lösung zu sagen, dann lass es halt ganz. Sondern dann ist die Lösung zu sagen, okay, so funktioniert es schon mal nicht. Was mache ich jetzt, dass es funktioniert? Ja. Also was kann ich als nächstes probieren?
Ich finde das spannend. Deine Denkweise dahinter finde ich extrem spannend, weil du nicht, obviously, nicht identifiziert bist mit dem Business.
Wie meinst du?
Naja, schau mal, viele Leute haben das Problem, dass sie sich so sehr mit dem Business identifizieren, dass wenn sie zum Beispiel ein schlechtes Ergebnis haben oder Beispiel, das Event wäre jetzt nicht gut angekommen.
Dass sie sagen, ich bin ein Versager.
Dass sie sagen, oh, ich bin, persönliches Versagen, ja, ich bin ein Versager, ich schaffe es nicht, dies, das. Und dann wieder diese getriebene Modus reinkommen, wo sie sagen, was muss ich jetzt machen, was muss ich jetzt machen? Deswegen finde ich spannend, dass du das schon entkoppelt hast für dich.
Ja, es gibt
das
ja dieses,
auch immer so wahr.
Dieses Edison-Zitat, kennst du bestimmt, der Erfinder der Glühbirne, der 1000 Versuche oder 1000 Glühbirnen gebaut haben, die nicht funktioniert haben.
Ja.
Und er gefragt wurde, wieso machst du denn weiter? Du bist so oft gescheitert.
Ja.
Dann gesagt, ich bin nicht gescheitert. Ich weiß jetzt schon 1000 Wege, wie es nicht geht.
Ja,
ich bin schon mal viel, viel näher an der Lösung als ihr alle anderen.
Ja.
Und genauso ist es. Ja. Alles, was nicht funktioniert, ist einfach nur ein Weg, den ich rausgefunden habe, der nicht geht. Und das macht mich ja viel schlauer. Also Beispiel, wir machen oft für uns intern, ja, Loftfilm machen wir natürlich auch sehr, sehr viele Loftfilme für unser eigenes Marketing. Und wir testen immer mal wieder so total verrückte Ideen. Also so Sachen, die so noch man noch nie gesehen hat. So.
Das mit dem Harry Potter und so, kommt mir gerade in den Kopf.
Da haben wir mal was gemacht.
Ja.
So. Und jedes Mal, wenn etwas nicht funktioniert, ist es ja ein wichtiges Learning für uns. Weil wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, ey, ich würde gerne sowas machen, sagen wir dem, mach das nicht. Wir haben das getestet, das wird dir kein Ergebnis liefern.
Ja.
Das heißt, es lohnt sich ja wieder für den Kunden. Wenn wir dann was finden, was funktioniert, ja, und sagen, das ist richtig geil, dann können wir den Kunden auch aktiv sagen, ey, das hat für uns funktioniert, mach das auch. Ja?
Ja.
Also,
das ist smart.
Ja.
Das ist wie so einen eigenen Motor quasi nochmal abseits von dem eigentlichen Motor, der läuft. Und dann siehst du so, okay, diese Optimierung funktioniert gut, mach das alle mal.
Ja, das ist ja auch das Schöne daran, dass wir unsere eigenen, also das, was wir selbst verkaufen, nutzen wir auch für uns selbst.
Ja.
So, wir nutzen Loftfilme, Landeseiten, also wenn wir eine Webseite brauchen für ein Event, für ein Webinar, also für München Marketing Kongress oder unsere Webinare oder für eine neue Firma in der Gruppe, baut die natürlich landeseiten.de, logischerweise.
Ja.
Das bedeutet, wir nutzen unser eigenes Produkt und das muss so gut sein, dass es für uns auch funktioniert.
Ja.
So, das heißt, wir haben aus purem Eigeninteresse müssen wir unser Produkt verbessern.
Ja.
Loftfilm muss so gut sein, dass wir zum Beispiel einen Loftfilm machen für die Firma landeseiten.de, damit die wiederum damit Werbung schalten, um Kunden zu finden.
Mhm.
So, und das heißt, wir finden halt raus, was funktioniert, weil wir selbst benutzen, aus purem Eigennutz.
Mhm.
Und der Kunde profitiert halt davon, weil der die gleiche Qualität bekommt, die wir auch für uns intern ansetzen.
Ja, das finde ich cool. Also vor allem, was mich jetzt mega interessieren würde, wir waren ja eben so bei 250.000, wenn wir jetzt so diesen Schritt auf 1 Mio. Im Monat gehen. Was hat sich verändert? Team hat sich verändert, Adspend hat sich verändert.
Also erstmal sind wir auf 500 hoch und da hingen wir auch relativ lang fest.
Ah, okay.
Das hatte verschiedene Gründe. Also was wir da gemacht haben, war viel auch strukturelle Sachen im Vertrieb zu ändern, ein besseres CRM einzuführen, besseren Durchblick zu haben. Ja, du hast tausende von Kontakten, wen ruft man wann wieder an, wo ist wieder Stand und so. Genau, aber bei 500.000 hingen wir relativ lang fest und ich glaube, ein Grund war, weil wir dann erstmal wirklich auch in der Produktion, wir mussten nachheiern. Wir hatten dann auch die Sache, dass wir ein paar interne Sachen nicht gut gemacht haben und ein paar Mitarbeiter wieder gegangen sind. Und, und auch, dass wir einfach bis dahin lief es relativ linear. Doppelt so viel Adspend, doppelt so viel Anfragen.
Mhm.
Ja, das war relativ easy, wir geben mehr aus, kommt mehr rein.
Ja.
Irgendwann kommt halt der Moment, abhängig davon, wie groß dein Markt ist, wo du nicht noch mehr ausgeben kannst, um noch mehr einzunehmen.
Mhm.
Beziehungsweise du gibst vielleicht doppelt so viel aus, kriegst aber nur 20% mehr Leads. Das heißt, es wird weniger profitabel. Und da mussten wir dann anfangen, uns andere Sachen zu überlegen, andere Wege.
Mhm.
Was wir zum Beispiel dann gemacht haben, war, wir sind verstärkt auf Events gegangen als Aussteller.
Ah, ja.
Zum Beispiel This is Marketing oder solche Events.
Mhm.
Was wir auch gemacht haben, ist, wir haben den Loftfilm ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, dass wir zu viel Leuten einen Film machen, den einmal erklären, wie es funktioniert und danach sind wir raus. Aber wir haben so viele Kunden, die super happy sind, gute Ergebnisse haben und so weiter und wir haben gesagt, eigentlich müssten wir doch mit denen viel länger zusammenarbeiten können. Und dann haben wir gesagt, okay, Loftfilm Day ist doch eine geile Möglichkeit zu sagen, wir geben euch ganz viel Value, ganz viel Mehrwert, wir zeigen euch unsere ganzen Tricks und gleichzeitig verbessern wir dadurch die Kundenbindung und haben dann viel mehr Leute, die auch sagen, hey, lass uns mal einen zweiten Film machen, lass uns mal hier weiter zusammenarbeiten etc. Das heißt, das war eine Maßnahme und so haben halt einige Maßnahmen dann ins Leben gerufen, um diesen aktuellen Cap zu überspringen und das hat auch gut funktioniert.
Das heißt, du würdest sagen, so Offline-Events waren schon ein Hebel?
Auf jeden Fall. Ja, das war dann auch so nach Covid, wo dann Events wieder erlaubt waren plötzlich. Alle sind auf Events gerannt. Und das war halt einfach eine weitere Möglichkeit, entdeckt zu werden, sichtbar zu werden.
Ja.
Ja, also als Aussteller und als Speaker auf einem Event zu sein, das ist echt eine geile Sache, weil du hast halt dort auch Leute, die nicht auf Facebook unterwegs sind. Oder du hast auch viele Leute, die sehen dich schon online, aber die tragen sich einfach online nicht ein.
Ja,
aber offline ist dann so, ey, ich kenne euch, ja, lass mal quatschen.
Ja, genau. Also offline also auch ein Riesenhebel da letztendlich gewesen. Und dann seid ihr hoch auf 1 Mio, nehme ich an.
Genau, wir haben dann zum ersten Mal 1 Mio gemacht und dann war auch so der Zeitraum.
Wie viel Zeit war dazwischen?
Also ungefähr. Mindestens ein Jahr. Zwischen 500 und... Also was wir festgestellt haben, ist Folgendes. Im Schnitt alle 2 Jahre verdoppeln wir unseren Highschool-Monat. Also von 500 auf 1 Mio waren 2 Jahre dann ungefähr. Genau.
Ja.
Von 1 Mio auf 2 Mio waren auch wieder 2 Jahre ungefähr.
Ja.
So. Genau. Und... genau, und dann war auch die Zeit, wo wir angefangen haben, nicht nur Loftfilm zu machen, sondern dass da eine Firmengruppe draus wird.
Genau, und das ist jetzt der Punkt, wo es in meinen Augen richtig spannend wird, wo ich mich auch persönlich extrem für interessiere. Wie Wie bist du damit, also erstmal, du hattest ja dann wahrscheinlich die Idee, okay, ich will mehr als eine Firma machen oder es bietet sich an, mehr als eine Firma
zu machen. Ja, wir haben halt gesehen, dass wir viele Kunden haben, die haben einen Loftfilm. Mhm. Und der Loftfilm ist ein geiles Creative, ist gut, um es auf die Website zu setzen. Du kannst den online, offline überall einsetzen, ja, für Marketingzwecke.
Ja.
Aber wir hatten natürlich auch viele, viele Kunden, die grundsätzlich im Marketing einfach nicht gut aufgestellt sind. Mhm. Das heißt, die haben zum Beispiel eine uralte Webseite oder eine selbstgebastelte Webseite.
Ja.
Und die haben dann einen geilen Loftfilm vorne, der Interesse weckt. Die kommen dann auf die Webseite und springen da halt wieder ab, weil die Webseite einfach nicht gut ist.
Mhm.
Dann haben wir angefangen, Kunden zu zeigen, so hey, schau mal, das musst du verbessern, das musst du verbessern.
Mhm.
Ja, und irgendwann haben wir angefangen, dann Webseiten für die zu bauen. Landeseiten.de gab es da schon, das ist ein Freund von mir, ein guter, der das gegründet hat und wir haben das dann übernommen, haben gesagt, hey, wir führen das weiter.
Ja.
Der Dominik, der das gegründet hat, hat gesagt, das passt mir gut, weil ich will sowieso in eine andere Richtung mich entwickeln und dann haben wir Landeseiten.de übernommen und haben dann halt angefangen, das auch nach dem gleichen System wie Loftfilm aufzubauen. Mhm. Also dieses Fließband, ja, wir haben ja die Copywriter, die Werbetexten können, das können sie auch für eine Website. Wir haben die Designer, die Designs machen können, können sie auch für eine Website. Genau.
Ja. Und war das dann so, dann, war das für dich dann Easy Mode, das Ding hochzuziehen?
Also, auf der einen Seite ja, weil der Felix sich da hauptsächlich drum gekümmert hat und der Felix ist der Geschäftsführer und der Hauptverantwortliche jetzt von Landeseiten. Auf der anderen Seite auch ja, weil wir haben ja ganz viele Dinge schon. Zum Beispiel Recruiting, wir haben eine HR-Abteilung, Backoffice, ja, Rechnungen so, wir haben eine Backoffice-Abteilung bei Loftfilm. Das heißt, wir mussten nicht alles von null aufbauen. Und wir hatten natürlich auch schon extrem viel Wissen, weil am Ende die Psychologie, warum jemand auf einen Loftfilm klickt oder warum jemand sich auf einer Webseite einträgt, sind die gleichen Trigger, nur ein anderes Medium halt.
Ja.
Also insofern war es schon viel einfacher, als wenn wir jetzt komplett von Zero gestartet wären. Auf der anderen Seite hast du halt plötzlich eine Firma, wo du nicht so viel Bekanntheit hast, wo du noch nicht die Prozesse hast, wo du alles wieder von vorne einfach durchdenken musst und von vorne aufbauen musst. Und so insofern, anderes Logo, andere Farbe, andere Website, andere alles, war das natürlich schon extrem viel Arbeit.
Klar, also es war mit Sicherheit viel Arbeit, aber das Gute war ja auch, du hast ja unglaublich, wie viele Kunden habt ihr jetzt?
Über 3.500.
Ja, das heißt, da waren natürlich auch viele dabei, die wahrscheinlich eine neue, schöne Landeseite gebraucht haben.
Ja, klar. Also ich meine, wir haben auch viele Kunden, die halt machen Loftfilm, die sagen, ey, das war geil, das hat gut gepasst.
Ja.
Also ich war zufrieden mit der Zusammenarbeit und meine Website habe ich eh schon lange überlegt, neu zu machen.
Ja, genau.
Dann mache ich die jetzt auch noch bei euch, weil wäre ja blöd, woanders hinzugehen.
Ja.
Oder wir haben auch Kunden, die halt reinkommen und sagen, ich will einen Loftfilm machen und wir sagen, ey, mach doch die Website direkt mit. Ja, ich habe drauf geschaut, wir feedbacken das, wir zeigen dann schon mal, das nicht gut, das nicht gut.
Mhm.
Und so können wir natürlich dann auch, also alles hat halt diese Synergieeffekte.
Ja.
Die Backoffice-Abteilung schickt auf einmal für zwei Firmen die Rechnung. Der Kunde kann auf einmal potenziell bei zwei Firmen Kunde sein.
Mhm.
Der Copywriter kann auf einmal für zwei Firmen die Texte schreiben.
Ja,
also es hat halt 1+1=3. Ja, das ist so die Logik dahinter.
Geil. Und wie hat sich da dein Denken verändert? Also hast du das gemerkt, dass wenn du mehrere Unternehmen hast, dass du dann so vielleicht auch, ich will jetzt nicht sagen zerstreut warst, aber dass du vielleicht nicht so ganz den Fokus halten konntest?
Genau. Also wir haben ja auch ein Coaching-Programm, das kam sogar noch vor Landeseiten, wo wir dann halt über mehrere Monate mit Kunden eng zusammenarbeiten, denen zeigen, wie setzt man den Film ein, wie schaltet man Werbung und so weiter. Ja. Also genau. Und das war schon Fokus auf zwei Sachen gleichzeitig.
Mhm.
Mit Landeseiten, danach kam ja noch Rang 1 dazu, unsere SEO-Agentur, dann noch der München Marketing-Kongress. Ja, das ist natürlich viele Baustellen. Und was ich da einfach gemerkt habe, ist, wenn man versucht, zwei Hasen zu fangen, fängt man gar keinen.
Mhm.
Wenn man sich auf viele Sachen gleichzeitig fokussiert, das funktioniert einfach nicht.
Richtig.
Loftfilm ist ein bisschen mein Baby. Ich bin das Gesicht dahinter und Loftfilm, ich bin einfach der Perfektionist, und bin da, will alles kontrollieren und alles geil sein. Alles muss noch das letzte Mühe perfekt werden.
Mhm.
Und das ist halt Loftfilm. Und ich habe gemerkt, ich muss einfach ein bisschen loslassen bei den anderen Projekten und kann nicht alles micromanagen.
Mhm.
So, und habe mit dem Felix natürlich einen extrem guten Geschäftspartner, der ein super krasser Unternehmer ist auch, dann mit dem Benedikt Neithardt, der jetzt Rang 1 der Geschäftsführer ist, der ein super Typ ist, und die Daniela, die bei uns im Marketing die ganzen Events organisiert, und habe dann gemerkt, ey, wenn man da richtig krasse Leute hat, das ist ja voll geil, weil die checken das auch, Und es ist nicht so, dass ich der Einzige bin, der eine geile Firma bauen kann. Die können das auch. Natürlich sprechen wir uns ab. Natürlich gebe ich immer meinen Input mit rein und gebe mein Feedback. Aber dieses Loslassen und auch mal andere machen lassen und darauf vertrauen, dass sie das gut hinbekommen, ist ein riesen, riesen Hebel. Ja, und jetzt bauen sich halt praktisch mehrere Firmen parallel auf. Und ich bin nur wie so ein Berater eigentlich damit drin und nicht derjenige, der alles selbst machen muss.
Das finde ich spannend. Du hast gerade eben gesagt, ich will da kurz ausführen, wir werden ja gleich noch über Diss-Typen sprechen, aber was mir so direkt kommt, ist Perfektionist.
Ja, das dachte ich mir schon.
Und es gibt ja noch für dieses Ideenspringen, gibt es ja auch den Ideenspringer oder diesen Tausendtappler, der tausende Sachen offen hat. Und da würde mich interessieren, wie hast du das überwunden? Also dieser Moment des Loslassens, auf den möchte ich eingehen. Ich kann mir vorstellen, das ist ja auch nicht schwer, wenn man...
Ja. Ich glaube, das ist absolut eine absolut entscheidende Fähigkeit als Unternehmer oder grundsätzlich als Mensch, ist, dass du in der Lage bist, dich selbst objektiv zu reflektieren. Dass du einfach dich hinsetzt und wie so eine Pro- und Kontraliste schreiben kannst, unemotional, und sagen kannst, was ist gut, was ist schlecht. Was stresst mich? Was funktioniert nicht? Und dann kommst du halt einfach zu dem Schluss, dass du sagst, ich kann nicht 3 Firmen mit vollem Fokus parallel aufbauen. Das geht einfach nicht. Ja. Das heißt, du hast nur Option A oder B. Option A ist, okay, ich baue 3 Firmen parallel auf, aber alle haben nur einen halben Fokus. Oder ich fokussiere mich voll auf das eine und die anderen Firmen muss jemand anders machen.
Ja.
Oder ich stampfe sie ein. Das sind die einzigen Optionen, die du hast.
Ja.
So. Und dann musst du halt aktiv eine Entscheidung treffen und sagen, was glaube ich, das am besten funktioniert. Das Problem, was die meisten haben, meiner Einschätzung nach, ist, dass sie nicht aktiv sich entscheiden, sondern einfach immer weitermachen, ohne es zu hinterfragen.
Ja,
100%. So, es ist stressig, aber ich muss einfach weitermachen, weitermachen. Es ist halt so, genau. Das heißt, die Kunst ist, sich einmal hinzusetzen und sagen, Moment, ist das eigentlich gerade gut, wie wir es machen oder nicht.
Ja.
Und ein Trick, den ich direkt mitgeben kann, was Felix und ich regelmäßig machen, Bene auch, ist, dass wir uns alle paar Monate mal so mittracken, woran arbeite ich eigentlich den ganzen Tag? So einfach in so 30 Minuten oder 15 Minuten Slots. Von 10 bis 10.15 Uhr habe ich das gemacht. Von 10.15 Uhr bis 10.30 Uhr das.
Ja.
Und dann hast du so eine Liste mit allen Aufgaben, die du so übernimmst. Und dann wirst du garantiert Sachen sehen, wo du sagst, das hier verbringe ich viel zu viel Zeit damit.
Ja.
Wieso mache ich das selbst und gibt es nicht einen Mitarbeiter, der dafür viel qualifizierter ist und auch die Kapazitäten dafür hat?
Ja.
So, das hier mache ich viel zu wenig, das müsste ich eigentlich mehr machen. Dass du dir selbst bewusst machst, arbeitest du eigentlich gerade auf das richtige Ding hin oder bist du einfach nur im Trott und machst einfach immer weiter?
Das ist extrem spannend, also dass man sich selbst controlt. Da haben wir auch so ein Controlling-Sheet, das einfach mal sich bewusst zu machen. Ja? Das ist extrem wichtig und entscheidend. Was vielen da aber fehlt, ist dann wirklich die Selbstreflexion und auch das Selbstverständnis. Ja. Dass man wirklich hergehen kann und sich aus der dritten Perspektive beobachten kann.
Und ohne Ego vor allem.
Und ohne Ego,
Also, wenn du im letzten Monat nicht mindestens einmal gesagt hast, du hast recht, ich lag falsch, dann stimmt was nicht.
Ja.
Weil garantiert lagst du im letzten Monat mal mit irgendwas falsch. Und wenn du das nicht emotionslos anerkennen kannst, viele fühlen sich wie Versager, wenn sie das zugeben. Aber ich sage, einmal die Woche sage ich zu Felix, hat's recht. Und einmal die Woche sagt er das zu mir. Und das ist, es geht nicht darum, recht zu haben, es geht darum, den besten Outcome zu erzielen.
Ja, das zielführend ist.
Ja.
Da gibt es auch dieses Zitat, so sinngemäß, wer sich selbst nie Fehler eingesteht, der liebt sich selbst mehr als die Wahrheit.
Genau, ein super Zitat, ja.
Und das trifft es voll auf den Punkt. Und dann, die Firmengruppe ist gewachsen. Jetzt hast du eben noch Rang 1. Willst du kurz was zu Rang 1 erzählen?
Das ist unsere SEO-Agentur.
Ja.
Das heißt, da helfen wir unseren Kunden bei Google nach ganz oben zu kommen. Organisch war auch was ich viel zu lang massiv unterschätzt habe, wie powerful das ist. Weil, also vorausgesetzt, es gibt Suchende. Also es gibt Menschen, die aktiv bei Google auf der Suche sind.
So. Ja.
Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel nach Erklärvideoagentur sucht, so, der findet auf jeden Fall jemanden. Und der hat auf jeden Fall auch einen Bedarf.
Ja.
Aber wenn wir nicht vorne dabei stehen, findet er halt die Konkurrenz. Irgendwo wird er kaufen.
Ja.
Und alles, was wir tun müssen, ist oben mit dabei zu stehen, damit wir eine Chance haben, dass er bei uns zu uns kommt.
Ja.
Und so gibt es halt ganz, ganz viele, also sowohl lokal mit Zahnärzten oder Handwerkern oder so, aber halt auch national mit B2B-Offers, wo einfach massiv Potenzial ist, was wir auch viel zu lange haben liegen lassen. Dann haben wir das bei Loftfilm gecheckt. Dann haben wir angefangen daran zu arbeiten. Ja, sind da bei Loftfilm nach oben gekommen. Und gleiches Spiel. Dann gesagt, ey, das ist so geil, das ist so ein Hebel. Wieso bieten wir das nicht auch von so Kunden an?
Ja.
Ja.
Und wie gehst du jetzt heutzutage damit um? Also ich kann mir vorstellen, dass du ja, um nochmal die Frage so ein bisschen aufzugreifen, dass du viele Gedanken trotzdem hast, auch wenn du deine Leute hast, mit denen du auch gut Verantwortung abgeben kannst, denen vertraust und ihr ein geiles, eingespieltes Team seid, nehme ich an. Du hast ja trotzdem manchmal so Ideen. Pushst du dann einfach nur die Ideen rein und lässt dann los?
Ja,
oder
also,
wie funktioniert das
genau
bei dir?
Hat auch gedauert, bis wir da einen guten Prozess für gefunden haben. Der Prozess ist der folgende. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, Weekly Geschäftsführer, Weekly Sales, Weekly Backoffice, Weekly Marketing, Weekly Business Development. Für jede Abteilung gibt es so eine eigene Gruppe. Und da bin immer ich drin, Felix und halt noch die entsprechende Führungskraft aus der Abteilung. Also bei Geschäftsführer, da bin dann Felix und ich drin. So, die ganze Woche schreiben wir einfach alle Sachen, die uns so auffallen oder einfallen, schreiben wir da rein. Einmal die Woche gibt es ein Meeting. Das ist teilweise nur eine halbe Stunde, teilweise ist auch länger, wo wir dann diese Sachen durchgehen. Und da treffen wir Entscheidungen. Das heißt, ich treffe im Alltag eigentlich keine Entscheidungen. Immer wenn mir eine Idee kommt, ich ein Feedback bekomme, fällt mir auf, packe ich das in die Gruppe, lösche es aus meinem Kopf. Und dann sitzen wir im Meeting, einmal die Woche, sagt der Felix, so Jonas, du hast noch aufgeschrieben, hier XY.
Ja.
Und dann, was war das nochmal? Ach so, ja genau. Ja. Ich hatte folgenden Gedanken. Lass uns mal zusammen jetzt diskutieren, ob wir das umsetzen oder nicht. Dann überlegen wir, was spricht dafür, was spricht dagegen, treffen eine Entscheidung, haken das ab in der Gruppe und weiter geht's.
Und spannende Frage jetzt, wie viel von diesen Sachen, die da drin stehen, sind dann gar nicht mehr relevant?
Manche Sachen sind halt nur so FYIs, so hey, dass du es mal gehört hast.
Ja.
Manche Sachen sind so, ja, das setzen wir um, das ist eine Kleinigkeit, das ist schnell gemacht, das sollten wir machen. Zum Beispiel, hey, mir ist aufgefallen, wir haben hier ein Problem im Prozess, sprich mal mit dem Produktionsleiter oder wie auch immer. Manche Sachen sind... Nach einer halben Stunde Diskussion kommen wir zum Schluss, nee, wir machen es jetzt nicht.
Ja.
Und manche Sachen machen wir eine halbe Stunde Diskussion und sagen dann, ja, lass machen. Ja,
ja.
Wie auch immer. Ja. Es gibt auch so Dinge wie zum Beispiel, hey, wir machen jetzt ein Webinar, wir müssen gemeinsam entscheiden, wie viel Budget wir darauf ausgeben. 20.000, 30.000, 40.000, was wollen wir machen?
Ja.
Das ist dann schnell entschieden. Ja. Hey, ich denke 40k, ja, passt.
So. Ja,
ja. Und eine Grundidee oder ein Grundgedanke, was auch ein guter Hack ist, ist, wie lange solltest du dich mit Themen beschäftigen? Weil, was du natürlich nicht willst, ist, irgendein unwichtiges Thema stundenlang durchzukauen.
Ja.
Ja? Und natürlich, was du auch nicht willst, ist, eine große, lebensverändernde Entscheidung zu treffen. Zum Beispiel, ziehen wir in dieses Büro ein oder nicht? Ja? Oder unterschreiben wir einen Vertrag für 100.000 Euro? Und den in 5 Minuten einfach, ja komm, machen wir einfach. So. Das heißt, die Entscheidung, wie viel Zeit verbringst du damit oder investierst du damit, eine Idee durchzudenken, ist davon abhängig, wie groß ist der potenzielle Schaden, beziehungsweise wie groß ist der potenzielle Gain oder wie hoch sind die Kosten. Ja, also Schaden ist ja Kosten.
Ja.
So. Wenn etwas am Ende potenziell 3.000 Euro kostet, dann ist eigentlich egal, wie du entscheidest.
Ja.
Ja, es kommt natürlich darauf an, wo du jetzt bist. Wenn du komplett bei Null bist, ist 3.000 Euro sehr viel Geld. Aber für uns jetzt, wenn das 3.000 Euro kostet, na, komm, egal. So, wollen wir so ein Logo hier aufhängen? Ja, komm. Mach einfach.
Ja.
Bringt nichts, da jetzt eine Stunde drüber zu diskutieren über die Vor- und Nachteile. Wollen wir in München einen Marketingkongress veranstalten, der 500.000 kostet? Das sollte man nicht zwischen Tür und Angel schnell einfach sagen, ja komm, lass einfach machen.
Ja, ja.
Genau.
Und gibt's da, also hast du da noch eine Metrik, wo du sagst, okay, so und so lange? Oder ist das einfach jetzt so, okay, das ist die Metrik, zu sagen,
man
wie
sich,
viel Gain, wie viel Schaden?
Ja, man muss sich einfach immer mal wieder bewusst machen, so, ey, wir diskutieren jetzt seit 15 Minuten über eine 20-Euro-Entscheidung. Lass einfach jetzt entscheiden und auf wichtigere Dinge zu sprechen kommen.
Okay, verstehe. Jetzt haben wir eben angesprochen, Entscheidungen treffen, Emotionen, also detached zu Emotionen sein, auch extrem wichtig. So ein bisschen haben wir darüber gesprochen, sich selbst auch akkurat betrachten zu können. Also, dass man weiß, sich selbst zu reflektieren, um auch logischerweise bessere Entscheidungen zu treffen, diszipliniert vorzugehen. Gibt es noch eine Sache, die dir vielleicht einfällt, wo du sagst, auf meinem Werdegang die letzten Jahre, diese eine Fähigkeit, die finde ich entscheidend?
Verantwortung zu übernehmen für das, was um dich herum passiert. Nicht in dieses... in diese Opferrolle reinfallen, so, ich kann nichts dafür, ja, ich habe einfach Pech. Ja, ich sage immer das Beispiel, schau mal, wenn es jetzt regnet heute, da kannst du nichts dafür. Ja, es regnet, hast du nicht im Griff, ob es regnet oder nicht. Aber Du kannst morgens auf die Wetter-App schauen und entscheiden, einen Regenschirm mitzunehmen.
Ja.
So, das liegt in deiner Macht. So. Und so ist es halt im Alltag, dieses, ja, ich hatte, der Kunde war halt schwierig. Oder ja, der Mitarbeiter war halt einfach, hat sich halt einfach nicht benommen oder wie auch immer. Ja, aber dieser Mitarbeiter, den hast du ausgewählt und eingestellt, den hast du angelernt. Du hast auch entschieden, den zu behalten, weil jemanden nicht rauszuschmeißen, ist ja eine Entscheidung, den zu behalten.
Richtig.
So, und jetzt zu sagen, ja, der Mitarbeiter ist halt schwierig. Damit schiebst du die Verantwortung von dir weg. Und gleichzeitig damit auch nimmst du dir die Möglichkeit, dich zu verbessern und die ungewünschte Situation zu beheben.
Ja, also Verantwortung auch noch ein wichtiges Thema.
Ja. Das, was du tolerierst, ist das, was du bekommst.
100%. Das kann ich nur unterschreiben. Das stimmt zu 100%.
Und stimmt übrigens auch fürs Privatleben. Ne? Jeder kennt die Menschen, die in so einer Beziehung sind, wo du sagst, die sind nicht glücklich in der Beziehung. Die beschweren sich die ganze Zeit, aber sie machen auch nichts. Sie übernehmen nicht die Verantwortung und zu sagen, ey, ich werde jetzt handeln, reflektieren, Entscheidung treffen. Und auch wenn es eine unangenehme Entscheidung ist, trifft man die jetzt.
Ja, die Leute sind zu bequem teilweise.
Genau.
Das ist das Thema.
Genau, übernehmen keine Verantwortung, sondern sagen, es ist halt, wie es ist.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal abschließend da zurückblicken, gab es so einen entscheidenden Moment oder irgendeine, also wir haben jetzt viel darüber geredet, die Skills hast du aufgebaut, du bist mental gut eingestellt, du hast ein gutes Selbstbild von dir, du vertraust dir selbst, aber gibt es so eine Sache, wo du sagst, boah, da hatte ich echt mit zu kämpfen?
Regelmäßig. Also
irgendwas, was dir jetzt so spontan in den Kopf
kommt. Also ein Beispiel ist, was mir spontan einfällt, also wir haben ja einen relativ hohen Adspend und viele unserer Kunden kommen auch durch Werbung auf Facebook. So, jetzt ist es so, dass es immer mal wieder halt Änderungen, Updates und so weiter gibt. Zum Beispiel gab es 2020 das berüchtigte iOS 14 Update, wo Apple einfach entschieden hat, wir blocken jetzt alle Tracking-Daten weg. Und das war halt damals in so Marketerkreisen so ein bisschen, geht jetzt die Welt unter.
Der Kill, ja.
Ja, ja, so, keiner wusste, was passiert.
Ja.
Alle wussten, es wird auf jeden Fall schlechter, aber wie viel schlechter?
Ja.
Wird es nächstes Jahr überhaupt noch Facebook-Werbung geben, wie wir das kennen?
Stimmt,
so, das war, und das ist natürlich stressig. Vor allem damals waren wir noch viel mehr abhängig von Facebook als heute und haben, also natürlich hast du dann so Gedanken so, fuck, was, wenn das jetzt nicht mehr funktioniert? Ey, wenn jetzt keine Kunden mehr kommen, wenn jetzt die Werbung nicht mehr funktioniert, was ist mit meinen Mitarbeitern, was ist mit meinem Business? So, das ist, natürlich hast du so Gedanken und die hast du natürlich immer mal, wenn du einen schlechten Monat hast, dass du denkst, oh Gott, ist irgendwas kaputt oder woran liegt's? Und damit hast du halt, ja, da musst du, glaube ich, auch dich selbst beobachten und natürlich ist es auch so, du willst ja auch ein bisschen Stress haben, weil der Stress treibt dich ja wieder an zu handeln.
Ja.
Weißt du, wenn du sagst, ach easy, wird schon werden. Ja, die letzten Worte eines Unternehmers, ach, kriegen wir schon hin. Also, so, auf der anderen Seite willst du natürlich auch Spaß bei der Arbeit haben und nicht jeden Morgen aufwachen und gestresst sein und in Panikmodus sein die ganze Zeit. Und musst halt irgendwie einen Zwischenweg für dich finden. Und auch hier bin ich dann wieder zurückgefallen zu meinem Default. Und der Default war, wenn es jemand hinkriegt, dann ich.
Ja.
So. Keiner weiß, wie es funktioniert, keiner weiß, was kommt, aber ich vertraue mir selbst genug, dass ich mich den ganzen Tag da hinsetze, reinfuchs, zur Not 10 Stunden am Tag vor Facebook sitze und irgendwie die Lösung finde. Und vielleicht ist es dann sogar geil, weil wenn wir die einzigen am Markt sind, die es gecheckt haben, ist es ein zusätzliches Argument, Loft für den Kunde zu werden. Hey, vielleicht ist das nicht ein Problem, sondern sogar ein Hebel. Bei Corona war es auch so, als dann Lockdown losging und keiner wusste ja, was passiert jetzt mit der Wirtschaft und alles schließt, wo ich auch dachte so, fuck, ist jetzt hier große Krise.
Ja.
Und dann dachte ich mir, Moment mal, wenn die Leute nicht mehr auf Messen gehen können und nicht mehr offline Kunden finden können, die müssen ja trotzdem Kunden finden.
Ja.
Und wir helfen ja Leuten, Online-Kunden zu finden. Das ist ja voll geil eigentlich.
Ja,
ja, also manchmal hilft es schon, sich das so zu reframen von, oh Gott, alles geht den Bach runter zu, wie kann ich das als Chance für mich nutzen?
Ja. Also was ich erkenne ist, du bist sehr reflektiert und ein kleiner Tipp auch an der Stelle ist, man sollte sich immer was oder wie Fragen stellen. Keine Warum-Fragen. Warum ist das jetzt so scheiße?
Ja,
warum
genau.
passiert
sehr
mir
gut,
das
ja.
und so weiter? Frag immer was und wie Fragen. Das konnte man gerade sehr gut bei dir beobachten. So direkt so, ja, was können wir daraus machen und so weiter.
Ja.
Das auch nochmal als kleiner Tipp an der Stelle. Ansonsten, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, würde ich sagen. Oder willst du noch was weitermachen?
Weil ich weiß nicht, gut.
wie viel Zeit du hast.
Wir wollen ja noch einen zweiten Podcast
machen.
Also eine Stunde ist doch eine gute Zeit.
Ja. Gut, also von meiner Seite aus bleibt zu sagen, wenn du deine Persönlichkeit stärken willst und wissen willst, was dich auffällt, identifiziere deine Diss-Typen, geh auf umsetzer.de, dann können wir sie eliminieren und dann können wir gerne mal eine Stunde darüber sprechen. Jonas, das letzte Wort gehört dir. Du hast jetzt viele Angebote, ja, aber was du sagen möchtest, das bleibt dir überlassen.
Ich sage, zum einen, wenn du irgendwo Hilfe brauchst, komm gerne auf mich zu. Such mich einfach auf Instagram, Jonas Eisert. Schau meinen YouTube-Kanal, weil da geben wir unfassbar viel, unfassbar wertvollen Content raus. Ja, wie man Online-Kunden findet, wie man besser verkauft und so weiter. Das kann ich echt nur empfehlen. Und als letztes, kümmere dich um dein Marketing. Marketing ist Chefsache. Das kannst du nicht einem Werkstudenten abgeben. Das kannst du nicht irgendeiner externen Agentur abgeben. Und ich sage das als externe Agentur. Beschäftige dich selbst damit, versteh das selbst, weil Marketing ist am Ende der entscheidende Faktor, ob dein Unternehmen erfolgreich ist oder nicht. Und dein Unternehmen hat großartiges Marketing verdient.
Geil. Jonas, vielen Dank dir.
Du willst effektiver die richtigen Dinge umsetzen? Mehr Freiheit und maximale Lebensqualität? Dann vereinbare deine Diss-Typen-Analyse mit Bastian Schmitz persönlich. Wir analysieren gemeinsam, welche unsichtbaren Diss-Typen dein Wachstum blockieren, wo dein Business PS verschenkt und wie du mit der Umsetzer-DNA maximale Performance erreichst. Hier bekommst du die Strategie, die dich uneinholbar macht. Nutze das Kontaktformular unter www.umsetzer.de. Triff die Entscheidung, die dich zum Umsetzer macht. Jetzt!